Kurze Triggerwarnung: Im heutigen Podcast wird es um Krankheiten wie Essstörungen, selbstverletzendes Verhalten, Depressionen und andere psychischen Krankheiten gehen. Wenn du dich damit nicht wohlfühlst, dann kannst du hier entweder abschalten oder es mit einer Person anhören, mit der du dich wohlfühlst.
Because he wanted very much to tell her the way he felt.
You know, I never realized before that you were so versatile.
It just doesn't seem reasonable that we should have to give her back now to strangers.
I've got to get out of here to get some fresh air.
Willkommen zum Cloud Podcast mit mir, Emanuel.
Ich bin Anna.
Ich studiere Architektur im 6. Semester.
Und ich studiere Kommunikationsdesign im 1. Semester.
Wir führen heute ein Interview mit der Nele.
Hallo, ich bin die Nele, ich studiere auch Kommunikationsdesign jetzt im 1. Semester.
Heute geht es um deine psychischen Erkrankungen.
Genau, also ich bin als Beispielperson quasi heute da, um Fragen zu beantworten und über meine Geschichte zu reden. Ich habe seit ich glaube ich 13 bin diverse Sachen angesammelt, hatte auch schon 2 Klinikaufenthalte und diverse Therapeuten und Psychiater, eben Sachen wie meine Sozialphobie, Depressionen, Essstörungen und vor allem auch Schlafstörungen zu bewältigen. Und ja.
Ja, danke schön, Nele, dass du heute hier bist. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Interview an.
Genau, dann würden wir gleich mit der ersten Frage anfangen. Und zwar, welche der Krankheiten hast du als erstes bemerkt und wie alt warst du damals?
Ich glaube tatsächlich, dass als allererstes so die Sozialphobie aufgekommen ist. Da war ich wahrscheinlich so um die 13 Jahre alt. Das ist aber bei mir alles, also es hat sehr lange gebraucht, bis alles diagnostiziert wurde. Dadurch kann ich das nicht ganz nachvollziehen, aber wahrscheinlich so als erstes soziale Phobie und Depressionen dann. Und eben die vor 5 Jahren? Nee, 7 Jahren mittlerweile. Also schon ein ganzes Stück her.
Und kannst du dich auch daran erinnern, wie dein Umfeld so darauf reagiert hat?
Kaum tatsächlich. Also dadurch, dass ich das mit kaum Leuten kommuniziert habe, haben da nicht viele Leute drauf reagiert. In dem Moment, wo es Leute herausgefunden haben, war schon so eine ziemliche Distanzierung, vor allem von Eltern von meinen Freunden, die dann immer meinten, bist du dir sicher, dass du was mit Nele machen möchtest, weil die ist nicht so ganz normal, was für mich ein ziemlicher Schock war damals. So mit 15 Jahren das so zu hören von Eltern, von eigentlich Freunden.
In welchen Symptomen haben sich denn die beiden Krankheiten geäußert? Also wieso haben das dann die Eltern deiner Freunde zum Beispiel gedacht?
Weil ich mich einfach, also tatsächlich, das bin ich mir nicht so ganz sicher. Die haben, glaube ich, einfach nur Vorurteile gehabt von wegen, die hatte dann auch Depressionen, die ist bestimmt kein guter Einfluss, weil sie denkt voll negativ, die will sich umbringen oder was weiß nicht. Also totale Vorurteile, weil damals war das nach außen hin von mir aus noch nicht so stark. Ich war halt sehr zurückgezogen und habe nicht so viel mit anderen gemacht, aber nach außen hin war das eigentlich nicht auffällig. Deswegen, keine Ahnung, die hatten wirklich nur Vorurteile.
Social Anxiety ist die Angst vor bestimmten gesellschaftlichen und leistungsbezogenen Situationen. Diese Situationen werden dadurch häufiger gemieden oder nur unter großer Qual ertragen. Dazu gehört auch die Angst, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen oder sich peinlich zu verhalten. Und wie kommt es dann, dass du jetzt so offen über deine Krankheiten sprichst?
Weil ich dadurch eben auch erfahren habe, dass man total schnell in Schubladen gesteckt wird und ich habe über meine Zeit dann auch ganz viele andere kennengelernt, denen es ähnlich geht. Und ich wollte nicht, dass andere Leute auch so Probleme haben, sich dann der Welt zu öffnen, weil ganz viele Leute eben dann die Angst haben, auch ihren Eltern was zu erzählen, dass sie überhaupt Hilfe bekommen, einfach nur, weil das halt so kritisiert wird und Vorurteile hat. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man einfach ganz normal damit umgeht, so wie jedes andere Thema.
Ich würde gerne ein bisschen genauer auf die Sozialphobie eingehen. Und zwar, wie genau hast du dich denn da gefühlt? Und wie bist du dann überhaupt zu einer Diagnose gekommen?
Also fühlen ist bei Sozialphobie ganz, ganz komisch, würde ich mal sagen. Also das hat sich bei mir sehr geäußert, indem dass ich super Probleme hatte, auf Leute überhaupt zuzugehen, auch Leute, die ich schon kannte. Und das äußert sich dann einfach wirklich auch damit, dass ich vor Gesprächen die 50 Mal durchgehe und versuche einzustudieren, wie ich auf Leute zugehe. Oder eben, wenn ich zu unbekannten Situationen gehe, will ich wissen, wie sieht es dort aus, wie läuft es ab, was passiert, wenn ich da hinkomme. Also es war immer sehr viel Panik wirklich und Zittern und aufgeregt sein und das halt wirklich auf einem ungesunden Level.
Und hat sich das heute gebessert? Also hast du irgendwie Therapie oder sowas für deine Sozialphobie bekommen?
Auf jeden Fall, ja, war ich mehrere Jahre auch. Das Einzige, was sich bis heute gebessert hat, ist, dass ich Zug fahren kann mittlerweile. Das konnte ich früher nicht, weil ich da so viel Panik vor hatte, weil eben es hätte ja sein können, dass ich mit jemandem reden muss während der Zugfahrt. Und ich weiß halt mittlerweile so, dass eigentlich nichts passiert, wenn ich auf Leute drauf zugehe. Deswegen ist es schon ein bisschen besser geworden. Aber ich fange schon immer an zu zittern. Jetzt gerade, ich habe auch gerade momentan absolute Panik in mir drin. Also es geht, glaube ich, nicht wirklich ganz weg. Ich lerne nur damit besser umzugehen.
Von welcher Krankheit hast du so die meisten Einschränkungen?
Also die größten Einschränkungen, glaube ich, kommen von meinem ADS oder von meiner Schlafstörung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist, glaube ich, ungefähr gleich, weil durch die Schlafstörung habe ich halt gar keine Kraft tagsüber oder sehr schwer. Und eben, wenn man keinen Schlaf hat, funktioniert man halt nicht richtig. Aber durch das ADS ist natürlich auch sehr eingeschränkt momentan, gerade im Schulleben. Momentan ist das in der Prüfungsphase einfach immer sehr stressig.
Wegen deiner Krankheitsgeschichte, also du meintest ja zuerst wurden Depression und die Sozialphobie bei dir diagnostiziert. Und wie ist es dann weitergegangen? Also wann hast du gemerkt, dass du ADS hast oder wann wurde das diagnostiziert oder die Schlafstörungen oder noch was?
Also eben so mit 13 war das so mit Sozialphobie und Depressionen. Dann war ich in der Klinik und da dachten die erst, ich habe irgendwie eine Entwicklungsstörung. Also weil ich immer einen großen Teddybär mit mir rumgetragen habe, auch noch mit 15, 16, weil das einfach mir Unterstützung gegeben hat. Und da dachten die immer, ich bin irgendwie anders gestört, keine Ahnung. Dann hatte ich aber ein Jahr später einen Psychiater und der war nur so, ist ja aber schon komisch mit deinem Schub, weil ich ziemlich gut in der Schule bin, aber ich lerne halt unglaublich ungerne und habe halt spezielle Interessen. Und er meinte nur so, ja, wurdest du denn jemals auf ADHS oder sowas diagnostiziert? Nicht so, ja, keine Ahnung, nee, noch nie gehört davon. Und da wurde das erste Mal so wirklich dann diagnostiziert auch. Heißt, da war ich 17. Also viel zu spät eigentlich, um das gescheit zu behandeln. Davon sind auch die ganzen anderen Dinge abhängig mittlerweile. Kurz drauf kam, glaube ich, auch so die Schlafstörung. Ich dachte mittlerweile, das ist normal, dass man so scheiße schläft. Ist es nicht. Und in dem Zug habe ich dann irgendwann noch eine Essstörung entwickelt durch Nebenwirkungen von Schlaftabletten. Also es hängt alles miteinander zusammen irgendwie.
Und kannst du nochmal vielleicht ein bisschen beschreiben, wie sich dein ADS anfühlt? Also gibt es Phasen, wo du auch irgendwie eine gute Konzentrationsfähigkeit hast und irgendwie gar keine Auswirkungen spürst? Oder gibt es irgendwie auch Tätigkeiten, wo es vielleicht leichter ist und Tätigkeiten, wo es schwerer ist?
Also Phasen gibt es gar keine. Das ist ein Dauerzustand bei mir eigentlich, der natürlich verbessert wird durch das Ritalin. Wenn ich das mal einen Tag nicht nehme, ist mein Tag ruiniert. Dann kriege ich auch nichts hin, weil ich mich halt nicht länger als 2 Minuten auf irgendwas konzentrieren kann. Solange es was ist, was mir Spaß macht, heißt irgendwie zocken, schlechtes Beispiel. Aber sowas kann ich teilweise wirklich stundenlang machen. An schlechten Tagen auch nicht. Das kann dann auch sein, dass es nach 2 Minuten keinen Spaß mehr macht. Aber zum Beispiel auch zeichnen oder kreativ sein ist einfach etwas, was mich super interessiert. Und dadurch kann ich das wirklich viele Stunden machen. Und dann aber so Sachen wie Zimmer aufräumen oder rausgehen, einkaufen oder sowas, ist für mich schon brutalst schwierig. Also das kriege ich dann meistens auch nicht mal hin, überhaupt anzufangen. Also bei mir äußert sich das wirklich sehr stark in, ich mache nur Dinge, die mich interessieren, andere Dinge werden für mich vergessen und die sind egal. Und die muss ich dann wirklich sehr krampfhaft irgendwie probieren zu schaffen. Also es ist für mich jeden Tag ein sehr großer Kampf, irgendwas zu tun, was ich eigentlich nicht tun möchte.
Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Also stark unaufmerksames oder unkontrolliertes Verhalten. Wichtig, das ist ohne Hyperaktivität, weil mit Hyperaktivität wäre dann ADHS. ADS ist eine Störung der Informationsverarbeitung im Gehirn. Diese Informationsverarbeitung hängt mit den Botenstoffen Dopamin und Noradrenalin zusammen. Noradrenalin sorgt für Aufmerksamkeit und Dopamin steuert den Antrieb und die Motivation. Ein Mangel und/oder eine verminderte Wirkung der beiden Botenstoffe hat eine gestörte Konzentration und eine Reizüberflutung, verursacht durch eine schlechte Hemmung und Filterung von Reizen, zur Folge. Sie beginnt im frühesten Kindesalter. Ungefähr 5% der Bevölkerung zeigen diese Symptome, zum Beispiel heftige Stimmungsschwankungen, sich in Gedanken oder nebensächlichen Details verlieren. Bei vielen Erwachsenen wird weder eine Diagnose gestellt, noch wird die Krankheit richtig behandelt, sodass sich viele erwachsene PatientInnen unverstanden fühlen.
Okay, also hast du mehrere Einflüsse auch von anderen Krankheiten, die dann wieder auf die anderen Krankheiten überspringen?
Definitiv. Wenn eins schlimmer wird, werden alle anderen wieder schlimmer. Also es ist ein Teufelskreis.
Hast du in der Familie genetische Veranlagung für Krankheiten, die du hast? Oder?
Also von meiner Familie ist niemand in irgendeiner Weise diagnostiziert, war niemand bei Therapie. Das war, glaube ich, bei denen auch noch nie so wirklich Standard. Wir vermuten, dass meine Oma ADS hat, sind uns aber nicht sicher. Aber meine Oma hat auch Depressionen, das wissen wir. Wir wissen aber nicht, ob das tatsächlich genetisch veranlagt ist oder ob das bei mir von meiner spätdiagnostizierten ADHS ist. ADS. Ist nicht so ganz klar.
Und wie wird das Ganze mittlerweile behandelt? Also du meintest ja auch, glaube ich, dass du in Therapie bist. Bekommst du auch außer für die Schlafstörungen irgendwelche Medikamente? Also wirst du medikamentös eingestellt? Musst du dauerhaft irgendwas nehmen oder nur in schlechteren Phasen?
Also eben leider momentan nicht in Therapie. Ich kämpfe gerade darum, noch mal einen Platz zu kriegen, wegen hier Konstanz neu dazugezogen, ist immer nicht so ganz leicht. Momentan nehme ich nur für meinen ADS Medikamente, also Ritalin, einfach, dass ich gescheit arbeiten kann, weil ohne das funktioniert es halt einfach nicht. Da liege ich dann den ganzen Tag im Bett mittlerweile. Eben Schlaftabletten nehme ich jetzt nicht mehr, die hatte ich mal genommen. Antidepressive hatte ich auch abgesetzt, weil das einfach zu viele Nebenwirkungen hat. Da hatten wir überlegt, es wieder anzufangen, aber dafür bräuchte ich erstmal wieder einen Psychiater hier. Deswegen ist momentan nur das Ritalin und das funktioniert relativ gut.
Wissen überhaupt irgendwie deine Professoren darüber etwas, dass du im Prinzip vielleicht verlängerte Abgabezeiten bekommen würdest oder sowas?
Also ich hatte mal drüber nachgedacht, vor allem weil die Hochschule ja auch diverse Sachen anbietet, habe ich noch nie drauf zurückgegriffen, weil ich da die Angst davor habe eben, das habe ich noch nicht ganz geschafft. Professoren wissen darüber auch nicht Bescheid, weil ich mir immer denke, so die wissen, die bekommen es dann mit, wenn sie es wissen müssen. Weil im Grunde bekomme ich es momentan hin, es ist für mich sehr viel Stress, aber ich will nicht immer extra behandelt werden, weil es ist irgendwie auch immer blöd, wenn man immer so eine extra Behandlung bekommt, weil das für dann auch mein Selbstbewusstsein teilweise echt blöd ist, wenn man dann immer diejenige ist, die halt nochmal extra mehr Zeit bekommt.
Wie möchtest du denn so im Alltag am besten von anderen Mitmenschen oder Freunden behandelt werden? Also gibt es irgendwas, wie man dich besonders da unterstützen kann oder Respekt zeigen kann?
Also das ist wirklich immer mal wieder ein großes Problem, was ich eben jetzt auch hier habe, seit ich neue Leute kennengelernt habe. Ich möchte eigentlich eben einfach wie jeder andere behandelt werden. Es ist ja auch nicht so, dass ich grundlegend anders bin. Teilweise ist es nur cool, wenn man ein bisschen mehr Zeit von anderen Leuten bekommt oder eben wenn sie dann auch Verständnis vor allem haben für einen, weil ich eben gerade in Gruppen arbeite oder sowas, dann ist es halt mal so, dass ich echt Sachen dauerhaft vergesse, obwohl ich es nicht wirklich vergessen möchte, weil einfach ich meinen Terminplan nicht hinbekomme oder sonst irgendwas. Ich hoffe immer nur auf sehr viel Verständnis von anderen Leuten, habe ich bis jetzt aber auch kaum schlechte Erfahrungen gemacht. Die meisten Leute sind da relativ offen, zumindest in unserer Generation würde ich mal sagen so. Ich finde es dann auch besser, wenn man einfach auf mich zukommt, wenn man irgendwas nicht versteht, wenn ich dann auch mal blöd reagiere oder sowas, weil ich meistens das nicht machen möchte. Und ich kläre das dann lieber mit Leuten und dann geht das meistens auch.
Und wie sind so deine Erfahrungen? Also hast du oft, wenn du jetzt über deine Krankheiten sprichst, so das Gefühl, dass die Leute dich gleich stigmatisieren oder hast du auch mehr positive Erfahrungen oder auch negative Erfahrungen gemacht?
Also wirklich überwiegend positive, würde ich mal sagen. Und es ist mehr dann auch Interesse von anderen Leuten, weil sie dann wissen wollen eben, was genau das bedeutet. Weil es halt dann doch auch mal interessant ist, irgendwie zu wissen, wie das ist, wenn man ADS hat oder sonst irgendwas. Weil ich das halt sehr viel im Alltag, ich rede ganz offen darüber, heißt, ich beschwere mich teilweise auch über Dinge und dann kommt es meistens von Leuten einfach nur so, ja, und wie genau ist es jetzt? Deswegen finde ich das eigentlich wirklich nur positiv.
Würdest du sagen, die Krankheiten oder besonders ADS sind ein Teil deiner Identität? Oder würdest du dich eher davon abgrenzen und würdest du wünschen, dass du sie lieber nicht hättest oder ist es einfach ein Teil von dir?
Schwierige Frage. Es ist auf jeden Fall, es macht sehr viel von mir aus. Also mein ADS macht sehr viel davon aus, wer ich bin, wie ich halt handle und alles. Deswegen, ich glaube, ich wäre jemand ganz anderes, hätte ich es nicht. Deswegen, ich bin mir auch immer nicht sicher. Eben, man stellt sich immer vor, ja, wie wäre das, wenn ich keine Probleme hätte? Wie wäre das, wenn ich ganz gesund wäre? Ich glaube, dass ich einfach ganz viel Erfahrung würde mir fehlen. Klar, mir wird es wahrscheinlich viel besser gehen und ich hätte nicht so viele negative Erfahrungen gemacht. Aber irgendwie ist es halt doch Teil von mir und ich erlebe das Leben ganz anders, gerade mit dem ADS, weil ich einfach anders denke und anders an andere Probleme rangehe. Und das habe ich auch schon häufig im Positiven verwenden können, weil ich einfach an Probleme nicht geradeaus dran gehe, sondern mit so 50 Umwegen und dadurch ganz neue Sachen finde. Deswegen würde ich es nicht unbedingt abgeben wollen. Viele ADS-Betroffene können durch die Überempfindlichkeit ihre Wahrnehmung die Reize nicht aussortieren. Daher überfordern große Kaufhäuser oder viele Menschen oft. Das Problem? Antriebslosigkeit und Interessenlosigkeit. Vor allem auch im Studium. Hang nach Extremen und Perfektionismus, der zu Essstörungen oder selbstverletzendem Verhalten führen kann. Und man ist stimmungslabil, hat heftige Gefühlsschwankungen oder depressive Verstimmungen.
Und wie wäre es jetzt für dich, wenn du zum Beispiel keine Therapie gehabt hättest oder keinen Klinikaufenthalt? Würdest du da viel Schwierigkeiten haben, im Leben klarzukommen? Oder wie weit haben die dich vorangebracht auch?
Also Klinik kann man von beiden Seiten sehen. Ich habe dadurch sehr viele Freunde gewonnen und eben einfach sehr viele Leute kennengelernt, denen es ähnlich geht. Und dadurch ist es einfach nochmal so eine Sicherheit auf jeden Fall, die man, glaube ich, nicht hätte, würde man nicht in die Klinik gehen und andere Leute kennenlernen. Und durch Therapie auf jeden Fall. Also ohne Therapie würde ich wahrscheinlich an einem ganz, ganz schlechten Ort sein, weil das hilft einem dann doch schon manchmal einfach an bestimmte Probleme komplett anders ranzugehen. Also es ist wirklich, ich kann es nur empfehlen, es ist super unterstützend, vor allem, wenn man sich die ganze Zeit fühlt, als ob man nicht hierher gehört und wirklich so ganz, ganz anders funktioniert. Und man denkt, es ist was Schlechtes, aber es ist nichts Schlechtes. Und das lernt man halt in Therapie dann auch einfach, Dinge anders anzugehen. Also auf jeden Fall.
Und was für Therapien hast du dann gemacht? Also wie kann man sich das vorstellen?
Also eben in der Klinik hatte ich definitiv ganz viele verschiedene, so Aufmerksamkeit, Übungen oder Maltherapie hatte ich dann auch gemacht. So, das sind dann so ganz spezielle Dinge. Ansonsten hatte ich einen Therapeuten, der hat mit mir Tiefenpsychologie gemacht. Das hat mir nicht ganz so viel gebracht. Das ist mehr so, wo liegen meine Probleme, woher kommen die? Das hat mir damals null geholfen. Und dann hatte ich danach eine Therapeutin, die hat Verhaltenstherapie gemacht. Und das war schon viel, viel schlauer, weil die an Probleme nicht von hinten dran gegangen ist, sondern gesagt hat, okay, das ist dein Problem, das machen wir dagegen und dann können wir gucken, woher das kommt, ob wir das irgendwie lösen können. Weil in dem Moment habe ich einfach jemanden gebraucht, der mir sagt, so können wir das Problem lösen. Und nicht jemanden, der, woher kommt das denn? Also es gibt wirklich, man muss die Therapie finden, die einem für einen Sinn ergibt in dem Moment.
Wie lang waren denn deine Klinikaufenthalte oder dein Klinikaufenthalt?
Also ich hatte einmal einen, der war so ein bisschen unfreiwillig. Aber ich nehme es, also meine Eltern hatten mich dahin gebracht, weil sie Sorgen gemacht haben. Deswegen nehme ich das ihnen auch nicht übel. Damals vielleicht ja, heute nicht mehr. Das war für, glaube ich, 4 Tage oder sowas einfach so akut mal, ihr geht's gut da drinnen, so, da ist sie nicht gefährdet. Und das andere Mal war für 3 Monate. Das habe ich freiwillig gemacht. Und das war eigentlich auch ganz spaßig. Eben da habe ich sehr viele Freunde gewonnen. Ich wollte es eigentlich auch mal wieder machen, aber das mit dem Studium ging jetzt irgendwie für mich vor. Deswegen habe ich das jetzt noch nicht gemacht. Aber ja.
Der 3-monatige Klinikaufenthalt, wie ist der dann so verlaufen? Also war das am Anfang ziemlich schwer, dort auch anzukommen? Weil du meinst ja eben, es hat sogar irgendwie Spaß gemacht dann am Ende, wenn man da auch Leute kennenlernt.
Ja, es hört sich immer ganz lustig an, wenn man drüber erzählt. Also ja, der Anfang ist sehr schwer, so die ersten 2 Wochen, wenn man so noch gar nichts kennt, so man muss sich dran gewöhnen. Zu der und der Zeit gibt es Essen, manche Leute kriegen portioniertes Essen, dann ist Schlafenszeit, da ist Ruhezeit, so man durfte sich im Normalfall eigentlich nicht mal umarmen, weil Körperkontakt verboten war. Hat sich niemand dran gehalten, aber war eigentlich auch gut so. Aber eben, man hat halt dadurch, dass es alles Leute waren, die einen verstanden haben, war das einfach so ein allgemeines, okay, du sitzt gerade heulend in der Ecke, willst du Abstand oder nicht? Und dann eben wurde man alleingelassen, wenn man wollte oder nicht. Dadurch war das so sehr familiär eben. Ich hatte auch ganz, was heißt ganz normal Schule, ich hatte Schule auch. Ich habe in der Klinik meinen Realschulabschluss tatsächlich gemacht. Und daher kam da auch sehr viel Unterstützung, von daher war es eigentlich wie ein normales Leben, nur in einem Internat, würde ich mal sagen. Ich war zwar nie auf dem Internat, aber so stelle ich mir das irgendwie vor, dass es einfach so ein auf Zimmern zu zweit wohnen oder alleine, gemeinsam essen, Schule, ganz normal.
Wann tritt bei dir so dieses selbstverletzende Verhalten auf? Also welche Gedankengänge lösen das dann aus?
Also mittlerweile tatsächlich gar nicht mehr. Also ich denke noch dran, das ist, geht glaube ich leider nie weg. Ich habe es jetzt seit 2-3 Jahren, glaube ich, geschafft, nicht mehr aktiv irgendwas zu tun. Bin mir nicht ganz sicher. Aber so Gedanken sind dann definitiv einfach immer wieder da, wenn man irgendwie bei irgendwas versagt hat oder sowas. Ist bei mir zumindest eben der Fall, weil es ja bei jedem ganz anders. Oder wenn ich überfordert bin, dann kommt sowas natürlich immer wieder hoch und dann ist es schwer zu erklären, aber auch irgendwie will man sich dann irgendwas tun oder wenn ich meine Narben dann teilweise sehe, ist es dann auch wieder nicht so ganz cool. Aber bei mir äußert sich das mittlerweile wirklich selbst halt letztes Verhalten mehr so in, ich verbiete es mir zu essen oder sowas. Das ist bei mir mehr sowas oder ich verbiete mir irgendwelche anderen Dinge, die mir eigentlich Spaß machen und das ist auch nicht so ganz schlau. Selbstverletzendes Verhalten. Die bewusste Schädigung des eigenen Körpers durch Schnittwunden, Schlagen, Beißen, Verbrennungen, übermäßiges Essen mit Essattacken oder gefährlichem sexuellem Kontakt.
Wann ist das selbstverletzende Verhalten denn bei dir dazugekommen?
Mit 13, glaube ich auch.
Also auch mit der Sozialphobie und ja.
Ja, so ziemlich gleichzeitig ist das so aufgetaucht.
Und bedingen sich die Krankheiten dann auch teilweise gegenseitig? Also du meinst ja schon, teilweise äußert sich das eben so, dass du dann denkst, du darfst nichts essen oder dass du dir das irgendwie verbietest. Ist das quasi auch ein Grund für deine Essstörung?
Ja, auf jeden Fall. Also das hängt wirklich alles das zusammen irgendwie. Das kann ich nicht mehr alles voneinander trennen. Auf jeden Fall eben dieses selbstverletzende Verhalten geht dann aufs Essen zurück. So eben, ich darf nichts mehr essen, dann wird das wieder schlimmer. So, wenn ich nicht genug esse, dann habe ich keine Motivation mehr für irgendwas anderes. Dann werden auch soziale Situationen für mich anstrengender. Also das ist alles so ein bisschen blöd, dass es so ineinander verwoben ist. Aber ja, auf jeden Fall. Das lässt sich einfach nicht mehr trennen.
Bei deiner Essstörung, welche Gedankengänge hast du da so? Also du meintest ja schon, dass du dir das irgendwie verbieten möchtest zu essen. Ist das wirklich nur so ein Ding, dass du für dich denkst, dass Essen eher eine Belohnung ist? Oder ist es eher eine körperbezogene Krankheit, dass du einem bestimmten Schönheitsideal oder so hinterher schaust oder auch eine Körperschema-Störung?
Also ich würde sagen, eben bei mir hat sich es vor allem entwickelt dadurch, dass ich eben Schlaftabletten genommen habe und die haben mir meinen Appetit weggenommen und dadurch habe ich halt nichts mehr gegessen. Dadurch habe ich das erste Mal erlebt, wie das ist, wenn man richtig dünn wird und daran habe ich irgendwie Gefallen gefunden. Ich habe aber von Anfang an, also mir war immer klar, dass es absolut ungesund ist. Ich finde es bis heute auch eigentlich absolut nicht schön, aber phasenweise ist es für mich wirklich immer noch so ein Schönheitsideal, möglichst wenig zu wiegen. Ich kämpfe stark gegen an, aber ich glaube, also ich hoffe, dass es irgendwann besser wird. Momentan wird es noch nicht ganz besser. Aber ja, es ist wirklich so ein Wegnehmen von Privilegien quasi von mir selber. Und eben dann so, bist du dir sicher, dass du das essen möchtest? Da hat ziemlich viel Kalorien. So. Also es ist kompliziert teilweise wirklich aus sehr unterschiedlichen Gründen.
Du wohnst ja jetzt auch alleine. Wie kommst du damit klar, das so selbst zu managen? Also jetzt auch bezogen auf die Essstörung, selbst genug zu essen?
Grausam. Wirklich grausam. Ich bin jetzt ich war jetzt die letzten 2 Wochen auch sehr viel unterwegs, war aber auch immer wieder zu Hause. Ich war seit gut 3 Wochen nicht mehr einkaufen. Mein Kühlschrank ist quasi leer. Also es ist wirklich schrecklich mit dem Essen. Ich bin froh, dass mein Freund hier auch wohnt und ich immer mal wieder zu ihm gehe und da werde ich dann durchgefüttert. Aber wenn ich so alleine bin, es kann schon mal vorkommen, dass ich 2 Tage lang eigentlich gar nichts esse, außer so ein Joghurt oder sowas. Und es kommt dann auch nicht unbedingt daher, dass ich mir das verbiete, sondern teilweise vergesse ich es wegen dem ADS, weil ich damit was anderem beschäftigt bin und da so drinne bin, dass ich gar nicht mehr dran denke. Teilweise ist es dann einfach so, dass ich keine Kraft habe, irgendwas zu machen und halt einkaufen zu gehen. Und teilweise ist es eben auch wirklich so, ja klar, du könntest dir jetzt was zu essen nehmen, du könntest aber jetzt auch einfach noch heute aushalten und gucken, wie das ist. Also es wird auf jeden Fall schrecklich, wenn man alleine wohnt.
Hast du auch eine Waage zu Hause oder nicht?
Nein, habe ich mir verboten, darf ich nicht haben. Das ist schon ganz schrecklich. Ich bin zum Glück nur noch selten bei meinen Eltern, aber jedes Mal, wenn ich dort bin, ist das Erste, was ich mache, auf die Waage zu stehen. Deswegen weiß ich, wie toxisch das für mich ist. Ich darf keine Waage besitzen.
Und wie kann man sich deine Schlafstörung vorstellen?
Ein bunter Mix von allem. Also entweder ich kann nicht einschlafen, entweder ich kann nicht ausschlafen oder entweder ich kann gar nicht schlafen oder ich habe Albträume. Also das ist wirklich so ein ganzer bunter Mix von allem Möglichen. Teilweise schlafe ich auch zu viel, wenn ich halt so ein paar Tage hintereinander mal so 2-3 Stunden pro Nacht nur geschlafen habe. Und momentan wird es eben wieder schlimmer, habe ich gerade gemerkt. Und das bedeutet dann einfach wirklich, dass ich erst gegen 2 Uhr einschlafe, gegen 6 Uhr aufwach und nur Albträume hatte, teilweise auch mitten in der Nacht komplett verschwitzt aufwach, weil die Albträume halt so schlimm waren. Also schlafen ist für mich schon ein Privileg mittlerweile. Schlafstörung, Insomnie, das Gefühl, schlecht ein- oder durchschlafen oder tagsüber vermehrt müde zu sein.
Ist das jede Nacht bei dir so?
Ausnahmslos, ja.
Ah, okay.
Also manche sind besser, aber mein besser bedeutet 4 Stunden Schlaf ohne Albträume. Also das ist auch nicht unbedingt gut.
Hast du denn dann schon vorm Einschlafen Angst vorm Einschlafen oder freust du dich dann trotzdem eher, diese Erholung für den Körper zu bekommen?
Keins von beiden, würde ich mal sagen. Ich bin da relativ neutral dazu, weil ich weiß, dass es mir nichts bringt, wenn ich Angst davor habe, so irgendwie. Und weil ich einfach mit so vielen anderen Dingen beschäftigt bin, ist es irgendwie so eine Sache, so, wenn ich einschlafe, habe ich halt Glück gehabt. Und ich hoffe dann, klar, ich hoffe immer, dass ich keine Albträume habe, aber weil ich da mittlerweile sowieso keine Kontrolle mehr drüber habe, ist es irgendwie so ein, mal gucken, was passiert. Ich bin es ja schon gewöhnt, was es nicht besser macht, aber...
Hast du manchmal, also du bist ja jetzt im ersten Semester, hast du manchmal das Gefühl, das Studium hat da negative Einflüsse drauf, zum Beispiel jetzt auf die Schlafstörung oder auf irgendwelche anderen Krankheiten?
Das glaube ich nicht direkt. Also ich hatte da vorher schon eine Ausbildung gemacht. Ich würde mal sagen, dass das Studium keine anderen Dinge macht mit mir. Es ist halt einfach nur klar, es ist wieder Stress. Aber für mich ist es gleichzeitig auch gut, weil ich die Routine brauche, weil ohne Routine verliere ich mich auch und dann wird es mir noch schlechter gehen. Deswegen ist es schon Studium für mich auf jeden Fall gut. Ich muss halt nur lernen, mit dem Stress umzugehen. Aber ich glaube, Schlafstörungen und sowas wird dadurch nicht schlimmer. Also meiner Meinung nach, so wenn ich das vergleiche mit davor, hat sich da eigentlich gar nichts verändert.
Würdest du sagen, es gibt eine Ursache für die Schlafstörungen? Oder kommen die einfach so mit den Krankheiten daher als Symptom, zum Beispiel die Depression?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Die haben sich einfach über Jahre irgendwie entwickelt. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wo die herkommen. Ich hatte eigentlich mal einen Termin für ein Schlaflabor, habe den aber irgendwie nicht wahrgenommen, weil es dann besser wurde. Dann war ich so, oh, den brauche ich nicht. Deswegen weiß ich nicht, woher das kommt. Ich weiß nur, dass sie da sind und nicht mehr weggehen.
Und wie lange wartest du jetzt schon auf einen Therapieplatz oder hast du es jetzt noch nicht direkt versucht, einen zu bekommen?
Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile vor 1,5 Monaten den Brief abgeschickt und warte immer noch auf eine Antwort. Aber eben durch frühere Erfahrungen weiß ich, dass es halt teilweise auch ein halbes Jahr dauern kann. Deswegen, ich bin davon ausgegangen, ich hoffe jetzt einfach nur immer, dass es relativ schnell geht. Deswegen mal gucken.
Sehr gut. Wie stark sind deine Depressionen? Also sind die gleichbleibend eher so auf einem gleichen Level oder gibt es Phasen, wo es ganz schlimm ist und du gar nicht mehr irgendwie aus dem Bett kommst oder so?
Definitiv phasenweise. Also ich habe Höhepunkte und wirklich, gibt es ja auch eine bipolare Störung, das habe ich nicht. So extrem habe ich es nicht, aber ich habe auf jeden Fall sehr, sehr phasenweise, dass es gar nicht mehr geht. Da liege ich tagelang dann im Bett und will gar nichts mehr irgendwas machen. Dann wirklich bin ich auch wirklich am Boden zerstört, weiß auch nicht warum. Das ist einfach so eine innere Leere. Die hält sich dann so für ein paar Tage, wenn ich Glück habe. Teilweise, es geht meistens nicht mehr als 1-2 Wochen. Und dann neutralisiert sich das so. Ich merke schon, dass so eine ständige Unwohlfühlen und einfach, ich sehe wenig Sinn in Dingen, die ich tue. Und ganz selten wird es mal besser. Und dann bin ich so, ey, voll motiviert, freue mich auf die Zukunft. Aber das sind wirklich so Ausnahmetage. Es hangelt sich so an ganz schlechte Tage zu okaye Tage und ganz selten mal ein guter Tag.
Wo kann man mit Problemen oder Krisen bei sich oder anderen hingehen? Bei Prokrastination, Angst vor Prüfungen, Stress oder anderen studienbezogenen Problemen kann man zur zentralen Studienberatung gehen und unter zsb@htwg-konstanz.de einen Termin vereinbaren. Bei persönlichen oder zwischenmenschlichen Konfliktsituationen kann man sich an die psychotherapeutische Beratungsstelle der Seezeit wenden. Die ist unter www.seezeit.com/pbs erreichbar. Dann gibt es noch die Nightlife Konstanz e.V., die ist anonym und vertraulich und von und für Studenten und zwischen 21 und 0 Uhr erreichbar unter 07531 206 886. Und dann gibt es noch Studis mit Studis. Das ist für Studierende mit oder nach einer psychischen Erkrankung, die wieder in den Studienalltag zurückkehren wollen. Und die kann man unter studismitstudis@htwg-konstanz.de erreichen. Und mehr Infos zu allen Anlaufstellen könnt ihr auch auf htwg-konstanz.de unter studium-beratung-probleme/krisen finden. Wie fühlst du dich denn an den ganz schlechten Tagen? Also du meinst ja schon, es ist wie so eine innere Leere. Ist es für dich eher diese Leere oder eher Traurigkeit oder einfach so ein Mix von beiden?
Definitiv mehr so eine Leere, wo ich einfach auch nicht weiß, was ich fühle. Ich könnte einfach die ganze Zeit heulen und es ist alles irgendwie, es verengt sich. Das ist weniger Traurigkeit über irgendwas, sondern wirklich einfach so, ich habe keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Was tue ich hier überhaupt? So nicht direkt Selbstmordgedanken, gar nicht so wirklich, aber einfach so wirklich komplettes, warum existiere ich? So eine wirklich existential crisis, so was tue ich hier? So brauche ich überhaupt noch irgendwas hier zu machen oder was auch immer? Es ist wirklich ganz frustrierend, wenn man es teilweise richtig schwer beschreiben kann, wenn jemand fragt so, ja, wie geht's dir gerade? Bist du einfach nur so, keine Ahnung, ich will gerade einfach nur verschwinden, weil alles zu viel ist.
In diesen Phasen gehst du dann auch zur Uni, also studierst du dann weiter? Kannst du dich dazu motivieren, zu Hause was zu machen oder lässt du das dann ganz aus?
Wenn ich es kann, versuche ich immer zu gehen. Das ist einfach so ein, sagen von mir auch so, Bildung geht für mich so weit vor, dass ich meistens mich selber ignoriere, nur um weiterzumachen. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall in schlimmsten Momenten bleibe ich zu Hause, ja, weil ich, wenn ich gar nicht mehr rauskomme, auf jeden Fall. Aber weil ich so, weil so ein Druck auf mir lastet, gehe ich meistens trotzdem in die Hochschule und bin dann halt einfach nicht so ganz ich an dem Tag oder ich habe relativ mittlerweile gut gelernt, einfach so ein bisschen zu covern, dass es mir schlecht geht und ist dann halt einfach so, heute redet sie weniger oder wenn man ihr irgendwas sagt, dann kann es sein, dass sie sehr schnippisch antwortet und das ist dann teilweise auch uncool.
Und siehst du solche Phasen voraus? Also merkst du jetzt ein paar Tage vorher schon, dass es vielleicht wieder in so eine depressive Phase geht?
Gar nicht. Das kann wirklich von einer Sekunde auf die andere passieren. Es kann auch passieren, während ich irgendwo bin und richtig viel Spaß habe, dass es auf einmal der schlimmste Tag meines Lebens ist. Das hatte ich zum Beispiel vor 2 Jahren an Weihnachten, war es plötzlich, dass ich da wirklich einen absoluten Down-Moment hatte, wo ich dann einfach gar nichts mehr Bock hatte, aber irgendwie geht es eben ja trotzdem, also es geht ja auf jeden Fall weiter, also ich kann ja nichts dagegen machen, deswegen ich kann mich nicht darauf vorbereiten. Ich kann nur hoffen, dass es an praktischen Tagen, also an Tagen, wo es jetzt nicht zu sehr im Weg steht, passiert.
Aber hast du dann das Gefühl, dass zum Beispiel Stress sowas eher auslöst?
Das also ich auch auf jeden Fall.
Ich glaube jetzt für viele ist Weihnachten vielleicht ja nicht der unstressigste Tag manchmal und dann
also Stress kann es auf jeden Fall auslösen auch. Das kommt schon auch mit sehr viel Emotionen. Dann, wenn ich halt sehr viel auf einmal zu tun habe, wenn es zu viel zu tun ist, kann sowas das auch auslösen, aber eben nicht jedes Mal. Deswegen ist es für mich nicht so ein, es passiert auf jeden Fall, sondern es könnte passieren. Und sich jedes Mal darauf vorzubereiten, ich kann mich auch nicht wirklich darauf vorbereiten. Ich bin dann halt so, vielleicht wird es mir jetzt gleich schlechter gehen. Ich bin mir nicht sicher.
Und hast du da manchmal auch Angst vor Abwärtsspiralen? Also, dass du zum Beispiel dann durch deine Depression irgendwie Probleme mit dem Studium bekommst und dann irgendwie alles sich immer weiter ins Negative entwickelt?
Täglich. Also wirklich, ich habe davor so, so viel Angst, dass mir das irgendwie wieder alles wegnimmt, weil es halt eben, ich bin gerade in einer ganz okayen Phase, es war auf jeden Fall schon wirklich viel, viel schlimmer und ich weiß einfach, wie schnell mir das alles genommen werden kann, dadurch, dass es mir nicht gut geht, ohne dass ich da großen Einfluss drauf habe. Also regelmäßig weine ich deswegen dann halt auch einfach, weil ich so überfordert bin mit diesen ganzen, was passiert, wenn es so schlimm wird, weil ich halt das nicht aufgeben möchte, weil das mir Spaß macht. Aber eben ist auf jeden Fall konstant wirklich Panik davor, dass das mir alles weggenommen wird.
Und triffst du da irgendwelche Vorbereitungen oder hast du irgendwelche Gedankengänge, die dich da dann beruhigen?
Selber kriege ich das nicht wirklich hin. Bis jetzt passiert das, also was ich dann, wenn dann mache, ist wirklich, weil ich durch meine Mutter einen sehr guten Anker habe, entweder ich rufe sie dann an, weil ich halt irgendjemanden brauche, der mir da ein bisschen so einen Arsch tritt und sagt so, hey komm, es wird schon wieder, oder mittlerweile fahre ich dann schnell zu meinem Freund, weil ich so bin, so ich kann jetzt nicht mehr alleine sein, wenn es so in eine Spirale reingeht oder ich mir Gedanken zu viel darüber mache. Aber so selber komme ich da sehr schwer wieder raus.
Okay.
Gibt es dir dann irgendwie Halt und Hilfe, wenn du dann trotzdem zur Hochschule gehst oder ist es für dich eher schwierig und kontraproduktiv und du machst es eher nur wegen der Bildung?
Ich würde mal sagen beides, weil es kann mir schon auch helfen, dadurch, dass ich dann einfach auch Freunde hier habe und weil dann teilweise einfach manche Dozenten natürlich einen irgendwie wieder hochpushen und irgendwelche Erfolge dann. Andererseits kann es alles noch schrecklicher machen, weil natürlich dann noch mehr Überforderung kommt und wenn dann auch immer irgendwas passiert, geht es genau in die andere Richtung, die ich eigentlich wollte. Also es kann beide Effekte haben, kann ich meistens aber schon gut voraussehen. Also an manchen Tagen weiß ich einfach, ich bin heute viel zu empfindlich für irgendwas und dann weiß ich auch, dass es schon schlimmer wird, aber manch andere hilft es auf jeden Fall.
Ich hätte noch eine Frage und zwar, wie geht es dir heute eigentlich?
Ich würde sagen, heute ist ein ganz okayer Tag. Heute Morgen hatte ich eigentlich gar keinen Bock auf irgendwas. Wollte ich eigentlich auch nicht aus dem Bett aufstehen, aber musste ja, weil wir Vorträge halten mussten. Mittlerweile geht es eigentlich eben, weil ich jetzt heute auch noch nicht Zeit hatte, mit Gedanken alleine zu sein, sondern die ganze Zeit mit Freunden unterwegs war. Deswegen würde ich sagen, heute ist eigentlich ein ganz okayer Tag. Also für mich wahrscheinlich ein guter Tag, so könnte man das sagen. Auf jeden Fall kein schlechter.
Das war unser Interview mit der Nele. Und genau, wir haben ja jetzt relativ viel über die Krankheiten erfahren. Gibt es noch irgendwas, was du dazu sagen willst?
Also auf jeden Fall erstmal danke, dass ich hier sein durfte für das Gespräch. Und ich glaube, für mich ist es einfach ganz wichtig, nochmal klarzumachen, dass es wirklich für jede Person anders ist, wie man psychische Erkrankungen erlebt. Und meins war jetzt einfach nur ein Beispiel, wie sich das bei mir auswirkt. Eben, man muss einfach im Kopf behalten, dass sich das bei jeder Person anders auswirkt und ganz anders ausleben kann auch.
Okay, danke schön, Nele, dass du hier warst. Wir vom Clouds Podcast verabschieden uns dann für heute.
Vielen Dank für das Beantworten der Fragen und.
Ja, und wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder Abend oder welche Tageszeit es auch immer ist. Und gutes Wetter natürlich.